Bei uns dreht sich eben alles um Vertrauen und um Verlässlichkeit. Da geht es eben nicht nur darum, dass saubere Wäsche geliefert wird, sondern eben es geht um viel mehr. Es geht um den Service, der im Prinzip hält, was er verspricht. Ja, vom gröbsten bis ins kleinste Detail.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Heute nehme ich euch mit hinter die Kulissen eines echten Pioniers, eines Familienunternehmens, das seit mehr als einem Jahrhundert Maßstäbe im nachhaltigen Textilservice setzt und als Mitglied mit seiner Expertise unser MaxTex-Netzwerk mitgestaltet. Dabei begleiten mich heute zwei Gästinnen. Diana Wolf, die bei MEWA in der Umwelt- und Verfahrenstechnik tätig ist und dort die Forschungs- und Entwicklungsprojekte betreut, sowie Nicole Kiefer aus dem Team Ökologische Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft. Stellt euch vor, alles begann im Jahr 1908 mit einem wiederverwendbaren Putztuch und einer Idee, die die Textilwelt verändern sollte. Aus diesem einfachen Ansatz ist MEWA geboren. Ein international agierendes Textilleistungsunternehmen mit Sitz in Wiesbaden. Seit über 100 Jahren denkt und handelt MEWA konsequent nachhaltig, mit dem Grundsatz Nutzen statt Besitzen, und bietet heute europaweit Betrieben aller Branchen einen echten Rundum-Service rund um Berufskleidung und Textillösungen. Als B2B-Dienstleister versorgt MEWA über 200.000 Unternehmen in rund 15 Ländern, von Arbeits- und Schutzbekleidung über industrielle Putztücher bis hin zu Fuß- und Ölauffangmatten. Und das Besondere? Diese Textilien kommen nicht nur an, sie werden regelmäßig abgeholt, hygienisch gewaschen, gepflegt, repariert und pünktlich zurückgebracht. Alles mit zuverlässigen Prozessen, die sich exakt an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Dabei geht es nicht um kurzfristige Lösungen, sondern um langfristige Partnerschaften. Innovation und Kundenservice stehen im Zentrum. Von hochentwickelten umweltfreundlichen Waschverfahren über digitale Services bis zu nachhaltigen Produktlinien, die Ressourcen schonen und Kunden echte Effizienz bringen. Taucht mit mir ein in die Welt von MEWA, wo Tradition auf Zukunft trifft und wo jedes Tuch mehr ist als nur Stoff. Es ist Ausdruck von Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt, von Verlässlichkeit, Innovationskraft und einem Serviceverständnis, das auf langfristige Partnerschaften setzt. Viel Spaß bei der Folge!
Hallo Diana, hallo Nicole, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hallo Sabine.
Hallo Sabine.
So, genau, wir haben heute zwei GästInnen in dem Interview, in der Podcast-Folge. Und deswegen möchte ich euch erst einmal bitten, euch einzeln vorzustellen. Diana, vielleicht fängst du mal an.
Ja, mein Name ist Diana Wolf. Ich arbeite seit fast 9 Jahren bei der Firma MEWA, um die es ja auch heute sich drehen wird. Ich bin dort in der Umwelt- und Verfahrenstechnik tätig, betreue die Forschungs- und Entwicklungsprojekte, sowohl was die Prozesse innerhalb unserer Wäschereien angeht, als auch Automatisierungsprozesse, kümmere mich auch mit der Nicole gemeinsam um Themen wie Textilrecycling. Und ja, das bringt mich dazu, dass die Nicole, dass ich ihr den Ball übergebe für die Vorstellung.
Ja, danke. Ja, mein Name ist Nicole Kiefer. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 11 Jahren schon bei MEWA. Ich bin eingestiegen als Leitung der Produktentwicklung, habe mich dann über den Trendscout Future Textiles, da habe ich mich im Prinzip mit der Integration von nicht-textilen Zusatzfunktionen in Miettextilien auch gemeinsam mit Diana gekümmert. und bin darüber hinaus oder darüber eigentlich immer mehr in die Regulatorik gekommen und im Rahmen von Green Deal, LKSG, CSRD und so weiter bin ich dann tatsächlich dazu gekommen, vollzeitig mich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, bin in unserem Team ökologische Nachhaltigkeit genau und kümmere mich da vorrangig eigentlich um die Themen rund um Kreislaufwirtschaft, was dann quasi wieder den Kreis schließt zu Diana. Vielleicht der Unterschied zwischen uns oder was uns beide so gut ergänzt ist, ich habe den textilen Hintergrund, den ich mitbringe in dieses Thema und die Diana hat die, die Prozessseiten deutlich besser im Griff und dadurch ergänzen wir uns in den Themen eigentlich sehr gut und gehen das gemeinsam an.
Ja, das klingt super perfekt. Also das passt auf jeden Fall richtig gut. Genau, ihr hattet ja schon erwähnt, ihr arbeitet beide bei MEWA. Wären jetzt, glaube ich, die ZuhörerInnen, würde ich jetzt mal vermuten, nicht so ad hoc irgendwie kennen. Deswegen würde ich euch bitten, MEWA einmal vorzustellen, obwohl MEWA ja wirklich schon ein Traditionsunternehmen ist. Ich glaube, seit über 100 Jahren gibt es MEWA schon, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen möchte ich euch einmal bitten, genau so ein bisschen zu erzählen, was MEWA macht, was für ein Unternehmen das ist, was MEWA besonders hervorhebt.
Ja, vielleicht steige ich da kurz ein. Das erkläre ich gerne mal. MEWA ist ein Textildienstleistungsunternehmen. Wir sind eine Unternehmensgruppe. Unser Hauptsitz ist im hessischen Wiesbaden. Und im Prinzip kann man wirklich sagen, dass MEWA ja sozusagen ein Pionier ist des nachhaltigen Textilservices in Europa. Die Grundidee war von Anfang an ziemlich einfach und sehr revolutionär zu der Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, war die Idee, Putztücher nicht mehr wegzuwerfen, sondern sie zu waschen und eben wieder zu verwenden. Das ist im Prinzip der Grundstein, das ist unsere DNA. Damit hat jetzt MEWA schon seit mehr als 100 Jahren im Prinzip ein Mehrweg- und Dienstleistungsmodell etabliert. Ja, das im Grunde bis heute unser Geschäftsmodell prägt. Heute gehört MEWA zu den führenden Anbietern für Betriebstextilien, die im sogenannten Rundum-Service zur Verfügung gestellt werden, und zwar in Europa. Und in Deutschland sind wir sogar Marktführer. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Putztüchern, also im Prinzip immer noch das Produkt, womit es auch angefangen hat, 1908, aber auch bei Berufs- und Arbeitsschutzkleidung für Industriehandwerk, für die Gastronomie und für den Gesundheitssektor. Jetzt habe ich gerade kurz gesagt, Rundum-Service, was versteht man darunter? Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass wir als sogenannter B2B-Dienstleister nicht nur die Bereitstellung unserer Textilien übernehmen, sondern eben auch die Beratung dazu, die Pflege, also das Waschen, Reparieren und Austauschen und das Ganze nach zertifizierten Hygiene- und Sicherheitsstandards. Und da haben sich auch mittlerweile, sind die Dimensionen durchaus beachtlich. Europaweit haben wir mittlerweile über 1,1 Millionen Beschäftigte, die MEWA Berufskleidung tragen und rund 3,1 Millionen Menschen, die unsere Mehrwegputztücher benutzen, um Anlagen und Maschinen zu reinigen. Dabei ist MEWA immer noch ein Familienunternehmen. Wir haben etwas mehr als 6.000 Mitarbeitende an 53 Standorten mittlerweile und mit dieser starken Power versorgen wir jetzt mehr als 200.000 Kunden im B2B-Bereich. Ja, und vom Umsatz lagen wir 2024 bei knapp 938 Millionen Euro.
Das sind schon mal ganz schön krasse Zahlen. Also Familienunternehmen hört sich ja immer so ein bisschen cozy, kleiner an. Das ist schon eine andere Dimension auf jeden Fall. Und Diana, hast du da noch was zu ergänzen oder?
Nee, also es ist, außer dass man vielleicht sagen müsste, da es ein Familienunternehmen ist, ist es ein sehr wertebasiertes Unternehmen. Also es stehen wirklich, man ist nicht eine Nummer, sondern man ist Mitarbeiter der MEWA und man kann sich tatsächlich auch dort damit identifizieren. Und dieses wertebasiert liegt nicht nur auf den Beschäftigten selbst, sondern auch natürlich muss ein Unternehmen wirtschaftlich arbeiten, es muss investieren in die Zukunft, das tut die MEWA. Es hält einen hohen Qualitätsstandard, einen hohen Umweltstandard. Wir qualifizieren die Mitarbeiter, dass das auch alles mitgetragen werden kann. Und die Verantwortung liegt sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei dem Rest der Nachhaltigkeitswelt, also Umwelt und soziale Standards werden wirklich hochgeschrieben.
Hast du denn nochmal so einen Überblick? Haben sich die Werte im Laufe der Jahre irgendwie geändert? Sind es vielleicht auch mehr geworden? Oder setzt ihr euch da irgendwie auch zusammen, dass ihr die Werte zusammen erarbeitet in den unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen? Oder wie haben die sich so entwickelt?
Ja, also vielleicht noch.
Möchtest du? Ja, ergänzt du mal, genau.
Genau, also unsere Werte sind im Prinzip gleichbleibend. Unsere Werte sind Persönlichkeit, Wirtschaftlichkeit, natürlich Investment oder vielleicht anders gesagt Investitionsbereitschaft, das zeichnet die MEWA aus, Qualität, ja, und Umwelt, Qualifikation und Verantwortung, das hast du eben schon gesagt. Das sind für MEWA auch tatsächlich keine Schlagworte, sondern wirkliche gelebte Werte, die wir alle als Familienunternehmen jeden Tag leben.
Jan, hast du noch was zu ergänzen oder? Nee. Gut. Okay, ja, die Werte, ich finde das ja auch immer ganz, ganz wichtig. Gerade man sieht das ja auch, gerade du hast vorhin auch die CSRD erwähnt mit der Berichtspflicht. Da muss man ja auch eigentlich die doppelte Wesentlichkeitsanalyse halt machen und da kristallisieren sich ja auch dann die Werte raus, die so ein Unternehmen haben muss. Und wenn man da irgendwie im Klaren ist, was wichtig für das Unternehmen ist. Ich glaube, darauf kann man halt wirklich ganz gut auch aufbauen. Und gerade bei so einem Familienunternehmen, was wirklich schon so lange existiert, ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man da so eine Basis einfach hat. Meint ihr denn, dass sich das Unternehmen auch im Laufe der Zeit, in den letzten über 100 Jahre, auch irgendwie verändert hat, sei es jetzt Richtung Innovationen, irgendwie Unternehmensstruktur, Strategien. Was hat sich da so in eurem Blickwinkel irgendwie verändert? Wo ihr sagt, das ist wirklich, darüber kann man wirklich mal sprechen.
Also was Innovationen angeht, muss man sagen, sehe ich die MEWA in der Vergangenheit schon als Vorreiter und auch heute noch. Also es wird Stillstand ist Rückschritt, das ist ganz klar. Es wurde eigentlich immer schon vorausgedacht, auch Prozesse vorausgedacht. Also allein diese Idee, warum muss ein Putztuch, selbst wenn ich es in der Industrie verwende, immer ein Einwegprodukt bleiben, ist schon per se wirklich, wirklich revolutionär gewesen. Und dann kommt da natürlich dann weiteres mit ins Spiel. Denn wenn ich irgendwas behandle, dann muss ich auch diese Verfahren, mit denen ich es behandle, immer vorantreiben. Also wir machen natürlich in der Richtung Wasseraufbereitung seit Jahren sehr, sehr, sehr viel. Wir schaffen es, das Wasser so aufzubereiten, dass wir es zwar indirekt noch einleiten, also es geht letzten Endes in eine Kläranlage, aber wir dezimieren diese Einlaufwerte, den sogenannten chemischen Sauerstoffbedarf, um Dekaden. Also da sprechen wir wirklich von einem CSB von 100.000, der auf unter 1.000 reduziert wird. Das sind Verfahren, die MEWA eigen entwickelt wurden, um genau dem gerecht zu werden, dass unsere Behandlung des Textils in der Dienstleistung wirklich nachhaltig sich darstellt und nicht zu einer Verschmutzung an einer anderen Stelle führt. So muss man es ja eigentlich sagen. Genauso wie das Waschwasser selbst, was in Kaskaden geführt wird. Das heißt, das, was wir hinten zum Spülen nehmen, das nehmen wir vorne wieder zum Vorwaschen der Tücher, um den Wasserverbrauch zu minimieren. Das kann man natürlich nicht auf einer Haushaltswaschmaschine darstellen. Dafür braucht man wirklich diese großen Industrieanlagen. Dann wurde das Produktsegment über die Jahre hin auch erweitert, also vom eigentlichen Nurputztuch auch auf eine sogenannte Ölauffangmatte, die an Orten verwendet werden kann, wo Öl auf den Boden tropfen könnte, eventuell ins Erdreich oder sonst wohin geht. Das heißt, die Matte legt man drunter, die wird auch von uns zurückgenommen und wieder aufbereitet. Wir haben Sondertücher mittlerweile, die sensiblere Oberflächen behandeln können als unser Putztuch, wo wir herkommen. Dann haben wir irgendwann in den 70er Jahren angefangen, in die Berufsbekleidung auch zu gehen. Dort war es dann auch irgendwann sehr wichtig, dass man eigene Kollektionen erstellt, weil wir dort die Prozesse von A bis Z im Griff haben und das Textil eben besonders langlebig gestalten können, reparierbar und so weiter. Und alles dreht sich bei diesen Innovationen eigentlich um ökologische Nachhaltigkeit, aber natürlich wird die wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht außen Augen gelassen, genauso wenig wie die soziale Säule der Nachhaltigkeit. Und aktuell weiß ich, weil ich da ja auch an vorderster Front bin, haben wir noch ganz viele Innovationen in der Pipeline, wo wir hinwollen. Also der Leuchtturm wird immer wieder neu gesetzt und da gibt's in meinem Job gerade keine Langeweile und die wird's auch, glaube ich, die nächsten Jahre nicht geben.
Nee, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, was du halt sagtest, ne? Stillstand ist Rückschritt, weil das äußere Umfeld, das ändert sich ja auch immer wieder. Und dementsprechend muss man sich ja auch nicht anpassen, aber schauen, wie man da sich zurechtfindet oder sich da etabliert, um dann halt wirklich auch am Markt einfach ja wirtschaftsfähig auch zu bleiben. Und das mit den drei Säulen der Nachhaltigkeit, das denke ich halt auch mal. Klar, soziale, ökologische Aspekte, absolut wichtig, aber wenn es dann wirtschaftlich funktioniert, dann ist das halt leider auch nicht so effizient, weil man kann noch so tolle, sag ich mal, nachhaltige Textilien produzieren, wenn die dann aber keiner kauft, dann ist leider uns auch nicht geholfen, ne? Auf jeden Fall. Und mit dem Putztüchchen, da kriege ich echt gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich habe wirklich die Schwäche, diese feuchten Einwegtücher leider noch zu nehmen. Das ist wirklich meine nachhaltige Schwachstelle, muss ich ja wirklich gestehen. Okay, das muss ich mir doch nochmal für dieses Jahr vielleicht mal vornehmen, das mal anzupassen und zu ändern.
Wie heißt es so schön? Selbsterkenntnis ist der erste Weg
zum Besseren. Ja, ich weiß. Mal gucken. Ich schau mal. Gut, anderes Thema. Genau. Die MEWA Unternehmensphilosophie. Habt ihr dann, also das hört sich ja wirklich so an, als wenn da Thema Nachhaltigkeit schon von Anfang an eigentlich schon integriert war oder implementiert war. Nur, dass es damals wahrscheinlich noch nicht irgendwie Nachhaltigkeit hieß, hat es einfach wieder so übernommen oder eingesetzt, weil man dachte, okay, das ist einfach irgendwie besser und funktioniert einfach für Mensch und Umwelt einfach besser. Was würdet ihr denn sagen, wie das wirklich, also diese ganzen Prozesse oder ja, die ganzen Aktivitäten in den alltäglichen Betriebsablauf umgesetzt werden können? Wie kann man die da einsetzen oder wie gelingt es, da einen reibungslosen Ablauf im Unternehmen einfach zu haben?
Ja, kann ich kurz was dazu sagen, denn ich meine, du hast es ja schon angesprochen, wir haben eine MEWA-Unternehmensphilosophie. Ich würde fast sogar sagen, dass Nachhaltigkeit bei MEWA tatsächlich ganz fest in der DNA verankert ist. Denn ich meine, im Prinzip ist unsere Gründung schon damit gestartet, Putztücher eben zu weben und zu vermieten. Und das Putztuch, das 1908 quasi das erste Mal vom Webstuhl gelaufen ist, ist bis heute einfach eine echte Erfolgsgeschichte und ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft eben durch Mehrwegnutzung. Und wir haben das eben auch nicht nur bei unseren Textilien, sondern eben auch in unseren Prozessen und Abläufen in unseren Betrieben. Die sind eng aufeinander abgestimmt und werden kontinuierlich von einem großen Team weiterentwickelt, eben um noch energie- und ressourcenschonender zu werden. Ich meine, die Diana hatte eben schon gut das Beispiel gebracht mit unserer Abwasserbehandlung, mit der Kaskadenführung unseres Waschwassers wieder zurück mit Mehrfachnutzung sozusagen und der Aufbereitung hintendran. Bei uns passiert das tatsächlich auch komplett standortübergreifend. Das heißt, in der Zentrale in Wiesbaden arbeiten Ingenieure an verschiedenen Projekten zu Prozessoptimierung und die werden dann gemeinsam anschließend mit den einzelnen Standorten umgesetzt. Die enge Zusammenarbeit ist eben auch ein ganz zentraler Punkt für uns. Das ist eigentlich egal, ob wir da jetzt über Wasch- und Trocknungsprozesse sprechen oder ob man jetzt die Tourenplanung bei der Belieferung unserer Kunden betrachtet. Zentrale und Standorte arbeiten ja, arbeiten Hand in Hand und nur so kann es laufen. Und dadurch werden wir auch kontinuierlich unsere Prozesse und Abläufe optimieren, weil wir uns einfach gegenseitig die Informationen liefern und miteinander arbeiten, direkt am Standort, direkt vor Ort beim Kunden und eben in der Zentrale. Nichtsdestotrotz sind wir ein sehr großes Unternehmen, ich habe ja gesagt, 53 Standorte. Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Branchenanforderungen, die zu bedienen sind. Und deswegen sind die Prozesse bei uns auch wirklich sehr spezifisch auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Und ja, ich glaube, da haben wir einen sehr guten Weg, gemeinsam zusammen immer weiter kontinuierlich zu optimieren. Natürlich immer im Sinne der Nachhaltigkeit.
53 Standorte, Nicole. Auf wie viele Länder ist das dann runtergebrochen?
Hast du das ja, so? Jetzt erwischst du mich gerade eiskalt, müsste ich mal nachschauen.
Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber jedenfalls, also kann ich da könnte ich mir halt das auch schon nicht schwierig, aber schon herausfordernd vorstellen, wenn ihr wirklich sagt, okay, wir möchten an allen Standorten die gleichen Standards irgendwie auch haben. Wie kann man sich das vorstellen? Setzt ihr euch dann mal in einer großen Runde, MS Teams, mal alle zusammen irgendwie und schaut, okay, was ist machbar? Oder also ihr in Wiesbaden setzt den Standard und dann wird er wahrscheinlich runtergebrochen auf die anderen Standorte, was man da halt machen kann oder wie funktioniert das?
Also man muss ja dazu sagen, diese 53 Standorte sind dort, wo wir tätig sind und irgendwelche Niederlassungen haben. Die Waschbetriebe selbst, die konzentrieren sich ein bisschen mehr. Also da haben wir quasi die Betriebe nur innerhalb Deutschlands beziehungsweise dann noch in Österreich, Italien, Frankreich und in Belgien. Das sind also quasi die operativen Standorte oder die produzierenden Standorte, so nennt man es eigentlich. Und bei dem Rest finden dann so Sachen wie, das ist der Umschlagsplatz jetzt für die Logistik statt oder wir haben das Kundenzentrum da sitzen, was die Kunden vor Ort betreut. Das sind eben dann diese noch mehr Standorte. Und da muss man ganz klar sagen, das eine ist so ein bisschen unterteilt in den technischen Bereich. Das ist alles das, was die Produktion betrifft. Und in den kaufmännischen Bereich, der dann tatsächlich wirklich länderübergreifend noch mehr Projekte und, sagen wir mal, noch mehr Fäden zusammenhalten muss.
Okay, also sind immer dann wieder an den Standorten auch unterschiedliche Anforderungen einfach notwendig oder Herausforderungen wahrscheinlich auch, wie man was umsetzen kann, ne, vorhanden.
Ja, also wir haben ja zumindest bei der Bekleidung in der Regel gar keine Poolbekleidung. Das heißt also, der Kunde hat sein eigenes Textil. Der Herr Harald Meyer bekommt genau seine Hose, sein T-Shirt, seine Jacke wieder. Das heißt, dort sind auch Prozesse, wenn jetzt der Kunde besondere Anforderungen hat, weil er mit bestimmten Schmutzarbeiten arbeitet, werden auch die Waschprozesse zum Beispiel designt auf ihn zugeschnitten, damit wir eben dort auch bei einer Wäsche schon das nötige Ergebnis erreichen. Bei den Putztüchern haben wir einen Pool, Putztücher, der aber zum Teil regional auch noch so ein bisschen geclustert ist. Also da vermischt sich das so ein bisschen. Man muss aber dazu sagen, die Hygieneanforderungen an ein Putztuch, an ein Industrieputztuch sind ja zum Glück nicht so hoch wie an eine Berufsbekleidung, die ich auf der Haut trage. Ausgenommen natürlich Lebensmittelbereiche, die wir mit unseren, aber ich nenne es immer wieder Sondertücher, weil es ist durchaus neben dem großen Pool des Industrieputztuchs immer noch ein kleinerer Teil, die wir damit bedienen, wo wir dann tatsächlich auch Hygienemaßstäbe einhalten müssen. Und dort ist es dann auch wieder kundenspezifisch zugeschnitten, dass die Waschprozesse auch validiert sind und so weiter.
Das hört sich wirklich sehr, sehr komplex an. Also das kann man ja wirklich nicht nur in eine Nutshell packen, tatsächlich. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr aufwendig vor. Aber sag mal, wie könnt ihr denn oder wie könnt ihr kontrollieren, dass Qualität und Nachhaltigkeit gleichermaßen zusammenspielt, wenn man jetzt so eine ganze Lieferkette halt wirklich betrachtet? Habt ihr da irgendwo bestimmte Kontrollen auf der Strecke und bestimmte, ja, mit Sicherheit bestimmten Maßnahmen und Anforderungskatalog, oder was habt ihr da für Voraussetzungen geschaffen?
Ja, also da kann man, glaube ich, direkt wieder verweisen auf unsere Werte. Bei uns dreht sich eben alles um Vertrauen und um Verlässlichkeit. Da geht es eben nicht nur darum, dass saubere Wäsche geliefert wird, sondern eben es geht um viel mehr. Es geht um den Service, der im Prinzip hält, was er verspricht. Ja, vom gröbsten bis ins kleinste Detail. Da haben wir einen Part in der MEWA, der wirklich eine sehr zentrale Rolle spielt. Das sind unsere Servicefahrer. Warum? Weil die einfach wirklich an der Front arbeiten. Die sind wirklich die ersten Ansprechpartner für unsere Kunden. Ja, sind einfach viel, viel mehr als ein reiner Lieferant, der saubere Wäsche holt und die Schmutzwäsche abholt. Natürlich bringen sie auch saubere Textilien und sie nehmen auch die verschmutzte wieder mit, aber es ist eben viel, viel mehr dahinter. Der Service ist zum Beispiel so umfangreich, dass die zum Beispiel Bekleidung wird personenbezogen sortiert und dort ordentlich direkt in die Spinde der Mitarbeitenden geräumt. Das heißt, der Kunde hat keine Arbeit mehr damit. Es ist die trägerbezogene Berufskleidung im Spind des jeweiligen Mitarbeiters. Der Unterschied ist aber nochmal an einer ganz anderen Stelle festzustellen. Die Servicefahrer sind unsere direkte Schnittstelle, unser direkter Draht zu unseren Kunden, die Schnittstelle zwischen Kunden und MEWA. Das heißt, die haben auch die Möglichkeit, direkt beim Kunden wahrzunehmen. Also sie können Kundenwünsche aufnehmen, sie nehmen Hinweise auf. Es entsteht da auch vor Ort ganz häufig ein wirklich guter Austausch zwischen dem Kunden und dem Servicefahrer. Das ist wirklich eine sehr freundschaftliche Ebene, auf der das stattfindet. Und genau die Hinweise können unsere Servicefahrer dann mitnehmen und konkret und gezielt an unseren Kundenservice weitergeben. Und was wirklich auch herausragend nochmal zu erwähnen ist, hier wird mit einer ganz großen Portion Vertrauen und Verantwortung gearbeitet. Wir haben schon des Öfteren mal wertvolle Gegenstände in der Schmutzwäsche gefunden, die dann nicht nur irgendwie mitgeteilt werden, dass man sie gefunden hat, sondern der Servicefahrer fährt bei der nächsten Tour raus und übergibt es persönlich dann zurück an den Besitzer. Das ist natürlich eine Qualität von Service, die auch ja eine sehr starke Vertrauensbasis schafft. Ja, und ja, was die Logistik, unsere Logistik ist auch sehr konsequent durchdacht. Also wir haben für die Wäsche wiederverwendbare MEWA-Wäschesäcke. Die werden nicht mit unserer Bekleidung gewaschen, sondern separat, aber eben auch bei uns in den Prozessen aufbereitet. Und die Tourenplanung wird auch kontinuierlich optimiert. Es ist eben so organisiert, dass wir unnötige Wege vermeiden. Das ist zum einen wichtig für eine pünktliche und reibungslose Versorgung mit Berufskleidung unserer Kunden, aber natürlich auch möglichst geringe Emissionsausstöße. Ja, und die Dienstleistung, klar, die ist von Grund auf nachhaltig. Wir wollen weiterkommen. Wir arbeiten an verschiedenen Stellen, um uns stetig zu verbessern. Wir haben zum Beispiel auch noch immer dieses Thema der letzten Meile. Auch da wollen wir gerne besser werden. Es ist schwierig, in Ballungszentren mit einem großen LKW auszuliefern. Deswegen stellen wir jetzt die Nutzfahrzeugflotte schrittweise auf Elektromobilität um. Und da haben erste Tests auch gezeigt, dass das wirklich heute schon sehr gut funktioniert. Also wie gerade gesagt, so in Ballungszentren, Ballungsräumen sind wir jetzt schon unterwegs mit voll elektrischen Transportern und auch mit Lastenrädern. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und natürlich haben wir auch weitere Strecken zurückzulegen. Die lassen sich mit einem Lastenrad relativ schwer bewerkstelligen. Das heißt, wo wir noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren einsetzen, da versuchen wir jetzt oder nutzen wir jetzt als Übergangslösung schon den HVO 100, also den nachhaltigen Dieselkraftstoff. Da lassen sich auch Emissionen, also CO2-Emissionen, um bis zu 90% reduzieren. Ja. Also MEWA steht eigentlich dafür Service zuverlässig zu bieten, mit einem ganz klaren Fokus auf die Umwelt.
Das klingt auf jeden Fall so. Und die Servicefahrer, das finde ich echt ganz, ganz toll. Also es hört sich ja wirklich so an, als wenn da auch so eine persönliche Beziehung dann ja auch wirklich zu den Kunden, Kundinnen dann ist. Also das stelle ich mir sehr gut vor, dass da auch richtig gutes Feedback oder Input für euch dann halt auch kommt, was genutzt werden kann. Würdest du da auch sagen, dass das so ein bisschen das auch ein besonderes Merkmal von Meva ist im Vergleich zu, sagen wir, klassischen Textil- oder Reinigungsunternehmen, also dass euch das schon ein bisschen hervorhebt, dass ihr wirklich so dieser ja, persönlichen Ebene einfach auch mit den Kunden, Kundinnen arbeitet?
Ja, also das Feedback ist durchaus positiv. Ne? Es ist wirklich ein großer Mehrwert. Wir erleben das auch, also Diana und ich, wenn wir Projekte haben und Tests machen, dann sind unsere Servicefahrer natürlich unsere ersten Ansprechpartner. Warum? Weil wir es im Unternehmen testen können, aber trotzdem schon mal die Aufmerksamkeit unserer Kunden damit gewinnen können und eben auch ein gewisses Feedback einsammeln können. Und eigentlich merkt man daran immer sehr, sehr gut, wie toll die Kommunikation ist und wie viel Mehrwert es auch für den Kunden schafft, eben dieser persönliche Austausch. Ich meine, da geht deutlich weit über dieses einfache Abholen und Ausliefern hinaus. Ja, da werden auch schon mal Kaffees miteinander getrunken bei Themen, die eben für uns relevant sind. Und nur so kommen wir, glaube ich, zu dieser zu dieser vertrauensvollen Basis an der oder zu diesem Vertrauen an der Basis, um es genau zu sagen.
Also letzten Endes soll der Kunde eigentlich sich gar nicht mehr um irgendwas mit seinen Berufstextilien kümmern müssen. Das übernehmen wir.
Punkt.
Ausrufezeichen.
Oder so. Ja,
Ausrufezeichen. Das ist der Job, wo wir uns den ganzen Tag mit rumschlagen, dass wir den bestmöglich tun. Ja.
Dann, wenn ich da jetzt so dran denke, an den Service, dann gehört ja auch mit Sicherheit Reparatur, also Reparaturmöglichkeiten gehören mit Sicherheit da ja auch zu. Da habt ihr ja auch bietet ihr, glaube ich, auch schon einen eigenständigen Service an. Könnt ihr dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wie das dann funktioniert? Oder was auch im Vorwege eigentlich, jetzt auch mit der ganzen Eco-Design-Regulierung und so, eigentlich bedacht werden muss, um wirklich auch diesen Reparaturservice halt gewährleisten zu können, beziehungsweise das Kleidungsstück auch wirklich reparieren zu können?
Ja, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Also es ist eigentlich so, dass wir haben ein ureigenes Interesse dran, dass die Textilien möglichst lange im Kreislauf gehalten werden. Ne? Denn es ist ja so, dass Meva die Kleidung selbst besitzt und im Rahmen der Dienstleistung unseren Kunden zur Verfügung stellt. Also das ist im Prinzip die Ausgangssituation. Und wir haben relativ viele Hebel, die, sagen wir mal, eine Langlebigkeit und eine Reparaturfreundlichkeit gewährleisten. Ganz am Anfang haben wir einen Materialeinkauf stehen, der bei uns in unserem hauseigenen Technikum und mit einer eigenen Abteilung für Qualitätsmanagement Materialien wirklich auf Herz und Nieren testet, bevor sie überhaupt bei Meva zum Einsatz kommen können. Und dann geht das auch Hand in Hand mit unserer Entwicklung der Kollektion in unserer auch eigenen Produktentwicklung mit einer eigenen Schnittabteilung, weil man gerade bei der Entwicklung von Kollektionen die Reparaturfreundlichkeit sofort mitdenken muss. Das spielt eine ganz zentrale Rolle für uns, dass wir reparieren können, dass wir austauschen können, um eben den Lebenszyklus so weit zu verlängern, wie es überhaupt möglich ist. Wir tauschen Reißverschlüsse aus, wir ersetzen Knöpfe, wir ersetzen Reflexstreifen, wo es notwendig ist. Das lässt sich aufgrund der Vorarbeit in der Produktentwicklung auch schnell und unkompliziert austauschen, wenn sie zum Beispiel nicht mehr den Anforderungen entsprechen oder eben nicht mehr funktionieren. Auch Löcher und Risse werden wirklich fachgerecht repariert. Also wir prüfen auch sorgfältig alles, was als verschlissenes Kleidungsstück zum Beispiel aussortiert wird. Da kann man ganze Ärmel oder Bündchen abtrennen und nochmal als Ersatzteil nutzen. Auch gut erhaltene Teile, also Stoffbereiche, werden gestanzt und werden als Flicken genutzt, wiederum für Reparaturen. Und wir haben auch an jedem MEWA-Standort, also an jedem waschenden Standort eine eigene Reparaturnäherei. Da werden die ganzen Reparaturen durchgeführt, aber eben auch einzelne Veredelungsschritte. Und ja, also wir haben tolle Mitarbeiter, tolle Näherinnen, tolle Näher, die wahnsinnig kreativ sind, hier auch Lösungen zu finden und die Dinge eben noch besser zu machen und noch langlebiger. Wir haben ja vorhin über Prozessoptimierungen gesprochen. Wir haben in der Näherei Vorkontrolle mittlerweile eine digitale Erfassung von Defekten. Das heißt, wir haben ein Touch-Display mit einer schematischen Darstellung des Kleidungsstücks, ja, eine Latzhose. Und dann kann man dann am jeweiligen Näharbeitsplatz direkt die markierten Punkte, die vorher schon in der Prüfung markiert wurden, wo eben ein Defekt ist, anklicken und einfach abarbeiten, kann direkt auf dem Display bestätigen, was auf der einen Seite die Sucherei erleichtert, was auf der anderen Seite natürlich Zeit spart, die Effizienz erhöht und den ganzen Prozess einfach noch wirtschaftlicher macht. Ja.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr dadurch auch Analysen fahren könnt und sehen könnt, okay, welcher Fehler tritt vielleicht häufiger auf. Ah, okay, da müssen wir uns mal drum kümmern irgendwie, damit das halt dann auch nicht mehr passiert oder so, ne?
Genau, das ist auch ein Auswertungsthema, richtig, genau.
Und du hast jetzt auch ganz oft schon den Begriff Langlebigkeit auch schon eingebracht, Nicole. Was, wie berücksichtigt ihr das denn bei der Produktentwicklung? Also zum einen, genau, ihr macht reparaturfähige Kleidung, auch im Hinblick auf Materialien, schaut ihr da auch, welche Materialien besonders langlebig sind? Tauscht ihr da auch mal was aus, wenn ihr was Neues irgendwie vielleicht in der Entwicklung habt? Oder ja, wie schaut ihr da, wie ihr das da die Qualität, den Qualitätsanspruch noch mehr fordern oder verbessern könnt?
Ja, da sage ich vielleicht mal was dazu, weil das natürlich auch wieder alles zusammenhängt mit den Prozessen, die wir in den Wäschereien haben. Warum können wir zum Beispiel keine Materialien von der Stange kaufen, wenn ich jetzt mal so das reine Gewebe mir anschaue? Wir reden bei uns nicht von einer Freizeitbekleidung, sondern von einer Berufsbekleidung, die zum Teil wirklich in einem harten industriellen Einsatz ist. Hart, was die Beanspruchung der Textilien beim Tragen mechanisch angeht, zum Beispiel der Fliesenleger, der nun mal eben auch sehr viel Zeit im Knien verbringen muss, oder der Bauarbeiter, dem auch mal Zement auf die Hose kommt, oder sonstige Dinge, also der in der Werkstatt arbeitet. Wir haben zum Teil, also da kann ja auch mal was schief gehen, aber selbst wenn das im normalen Einsatz ist, kriegt die Hose, Ölspritzer und sonstiges ab und Mineralöl. Jeder, der das mal in der Haushaltswaschmaschine hatte, weiß, dass das irgendwie alles nicht so toll ist. Das heißt, wir haben die Prozesse ja angepasst, speziell auf die Bedürfnisse auch und den Schmutz, den uns der Kunde reinbringt. Das ist aber dann so, dass wir nicht bei 40 Grad und Feinwäsche arbeiten können. Das ergibt sich von selbst. Also gewisse Verschmutzungen erfordern gewisse Waschverfahren, gewissen Chemikalieneinsatz. Dadurch konnten wir in den letzten Jahren auch tatsächlich die Temperatur reduzieren, weil unsere Waschmittellieferanten ja auch nicht, sagen wir mal, sich ins Bett legen mittags, sondern die eben auch gucken, wie können wir an der Stelle verbessern und das noch effizienter machen. Aber nichtsdestotrotz muss das Material mehr aushalten wie die Jeans, die ich zu Hause trage. Und dadurch ergeben sich eben diese hohen Anforderungen, wenn wir dann auch noch sagen, es muss trotzdem langlebig sein. Das geht wirklich bei der Materialauswahl vom ersten Schritt, die Baumwolle, die auf dem Feld wächst, oder das Polyester, was irgendwo herkommt, bis zur Garnherstellung, bis zur Herstellung der textilen Fläche einher, inklusive des Färbeverfahrens. Das wird wirklich verschiedenen Tests unterzogen. Wenn wir zum Beispiel von Hygienekunden sprechen, sprechen wir auch von desinfizierenden Waschverfahren. Das heißt, ich brauche irgendwas, was eine oxidierende oder gar bleichende Wirkung hat, damit das Textil den Anforderungen für den späteren Einsatz entspricht. Und das hat man in der Haushaltswäsche nie abzubilden. Und deswegen sind wir da sehr strikt in der Auswahl der Materialien, die wir überhaupt nominieren genauso wie auch bei Reißverschlüssen oder sonstigen, weil also erstmal soll der ja weiterhin lange funktionieren, bevor wir ihn austauschen.
Okay, ja, danke für die Erklärung, Diana. Nach wie vor hat es sich einfach ja echt mega komplex an, wirklich dieses die ganze Produktgestaltung, die Lieferkette. Das wird ja auch nicht einfach im Hinblick der ganzen Regularien, die da ja auf uns zukommen, teilweise ja schon da sind. Was würdet ihr denn sagen, ja, welche Herausforderungen werden euch wahrscheinlich so in den nächsten Jahren begegnen, wenn man halt schaut, wie man die Lieferkette gestalten soll, Resilienz garantieren soll, Ressourcen effizienter einsetzen sollte? Oder begegnen euch jetzt schon Herausforderungen oder worauf macht ihr euch, sag ich mal, ein bisschen gefasst oder bewappnet ihr euch schon?
Ja, ganz generell kann man dazu eigentlich sagen, ich meine, wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie alle anderen in unserer Branche, ne? Steigende Energiepreise, Ressourcen werden knapper, die Märkte, die Kundenmärkte verändern sich und vor allem kommen immer mehr Umwelt- und Menschenrechtsanforderungen auf uns zu, die verändern das Marktumfeld wirklich spürbar. Und ja, durch Compliance-Anforderungen und aber eben auch mit dem Blick auf die Zukunft erfordert es einfach wirklich ein aktives Handeln. Also wir müssen vorausschauend handeln und eben jetzt die Richtung setzen. Das heißt, wir setzen auch überhaupt nicht auf kurzfristige Lösungen, sondern ja, wir investieren, wie eben auch bei unseren Themen, die wir vorher schon hatten, in nachhaltige Technologien, in auch innovative Produktentwicklungen und natürlich in sehr effiziente Prozesse. Das ist ganz wichtig. Stabile Lieferketten, transparente Lieferketten sind für uns ganz besonders wichtig, weil wir ein Versprechen haben. Also wir müssen lieferfähig sein und das sind nicht nur unsere Textilien und unsere Zutaten, sondern eben auch Chemikalien und Produkte, die eben geeignet sind für unsere industrielle Aufbereitung. Und deswegen bauen wir schon lange eigentlich bewusst auf langjährige und auf partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Lieferanten und wir legen auch wirklich großen Wert auf Zertifizierung, um die Standards sowohl ökologisch als auch sozial wirklich nachvollziehbar sicherzustellen. Ja, und wir versuchen in alle Richtungen zu denken. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Lieferanten langlebige, aber eben auch recyclingfähige Produkte oder eben auch Materialien in der Vorstufe, die aber trotzdem ganz klar unsere hohen Anforderungen an die Wasch- und Trocknungsprozesse standhalten müssen. Das ist einfach immer ein Müh aufwendiger, als einfach ein Textil zu entwickeln. Genau, und in der Produktentwicklung haben wir den Fokus ja darauf, dass die Kleidung reparierfähig ist und jetzt zukünftig eben auch hinterher recyclingfähig ist, sodass wir sie nicht nur so lange wie möglich im Nutzungszyklus halten können, also über viele Nutzungszyklen im Einsatz lassen können, sondern eben auch nach Ende der ersten Lebensphase nochmal weiter nutzen können. Ja. Hast du da noch was zu sagen, Diana? Oder was können wir noch ergänzen?
Habt ihr zu den recycelfähigen Produkten, habt ihr da schon irgendwelche spruchreifen Beispiele oder ist das noch in der Entwicklung?
Ja, wir haben eine Kollektion, die Peak, aber ich glaube, da gehst du später mit deinem Projekt The Key sowieso nochmal detaillierter drauf ein, Diana, richtig?
Naja gut, Peak ist ja das, was wir tatsächlich aktuell schon auf dem Markt haben, wo 70% der Materialien tatsächlich recycelten Ursprungs sind. Mit der arbeiten wir schon, aber an dem Thema Recyclingfähigkeit, das ist in der Workwear noch ein bisschen eine Nuss zu knacken, weil wir natürlich von auch dort wieder funktionellen Teilen sprechen, die sehr viele unterschiedliche Applikationen aktuell haben, damit die Kleidung eben langlebig wird, was so ein bisschen konträr zu dem Thema ist, dass man die einfach einem späteren Recycling zuführen kann. Genauso wie Recyclingmaterial einzusetzen, also dadurch, dass diese Langlebigkeit bei uns so hoch angesiedelt ist und auch weiterhin sein muss. Also es bringt ja nichts, wenn das Textil nur halb so gut hält, aber vielleicht 20% Recyclingfaseranteil hat. Damit haben wir nichts gewonnen, aber die Umwelt auch nicht, wenn man das Ganze bilanziert. Und diese Quadratur des Kreises, die versuchen wir gerade ein bisschen auf die Spur zu bringen, denn mechanisches Recycling wird immer was sein, was sinnvoll ist, bis zu einem gewissen Punkt. Denn irgendwann wird die Faserqualität einfach so sein, dass ich sie nicht weiter mechanisch recyceln und wieder einsetzen kann, sodass wir uns mit einem übergeordneten Förderprojekt namens The Key jetzt schon bereits seit knapp anderthalb Jahren beschäftigen. Das übergeordnete Ziel ist es, ein chemisches Recycling von Baumwoll-Polyester-Mischgewebe zu erzielen, was dann nachher sowohl in einem TR7-Technologie-Maßstab, also in einem schon fast industriellen Maßstab läuft und sich natürlich auch wirtschaftlich darstellen soll. Das hört sich jetzt immer erstmal einfach an. Ich schiebe irgendwo ein bisschen Textil rein und nachher habe ich meine einzelnen Bausteine wieder und mache neue Fasern draus. Es wäre kein Forschungsprojekt, wenn der Teufel auch dort nicht im Detail steckt. Das erste ist, ein Polyester-Recycling per se wird mit unterschiedlichen Verfahren schon angegangen. Für uns, wenn wir unsere Textilien betrachten, müsste aber der PET-Anteil für die meisten Verfahren bei mindestens 90% liegen. Das hat man aber in klassischen Workwear-Geweben gar nicht, sondern wir haben immer einen Naturfaseranteil drin, weil sich das im Zuge Langlebigkeit und auch Tragekomfort einfach über die Jahre hin als der beste Weg etabliert hat, sodass das Projekt genau darauf ansetzt, dass zwar das Polyester-Recycling irgendwo im Vordergrund ist, aber das, was an Baumwolle in diesen, ich nenne es mal Feed geht, hinterher auch als eine Zellulose rauskommt, die ich auch wieder verwenden kann, um wieder neue Fasern herzustellen. Also einfach diesen Wertstoffstrom Baumwolle auch in einen Kreislauf zu überführen.
Hört sich auch wieder ganz komplex an, Diana. Aber Wahnsinn, was ihr da wirklich macht. Und ich meine, da ist ja wirklich, also da beißt sich ja manchmal auch die Katze so ein bisschen in den Schwanz mit diesem Recycling-Thema, ne? Wie du halt schon sagst, es bringt ja auch nichts, dass ich zwar recyceltes Material in einem Produkt habe, aber wenn es dann nachher nicht langlebig ist, hat keiner irgendwie was gewonnen, ne? Also ja, ich glaube, da muss auch noch ganz schön viel dran gearbeitet werden. Wie du schon sagst, euer Forschungsprojekt, anderthalb Jahre geht das jetzt schon, The Key, ne?
Genau, das wird auch noch anderthalb Jahre gehen und wir arbeiten ja nicht als MEWA alleine daran. Wir sind zwar im Lead, aber wir haben insgesamt sechs Projektpartner mit Instituten, mit dem Startup, mit noch der Firma Jaco auch dabei, die zum Beispiel diesen Polyesteranteil in dem Feedstock ein bisschen erhöhen kann, weil das klassische Sporttextilien Hersteller sind. Insgesamt muss ich wirklich auch nach den anderthalb Jahren resümieren, sind wir in diesem Konsortium so gut aufgestellt, dass ich keine Fachexpertise vermisse, was mich weiterhin sehr optimistisch stimmt, dass wir das Ziel erreichen, was wir uns gesetzt haben, die einzelnen Meilensteine erreichen und auch tatsächlich nachher einen ersten Demonstrator in der Hand halten, wo wir sagen können, wir haben nicht nur ein Design for Recycling, sondern with Recycling realisiert. Ja, also es bleibt spannend, ist auch noch viel Arbeit, aber ein herzliches Dank an alle Projektpartner. Ich habe so einen Spaß daran, weil alle so gut mitziehen. Das ist echt toll.
Das hört sich gut an. Projekt, ja. Ich glaube, da kann man auch abschließend tatsächlich nochmal sagen, dass es einfach wirklich langfristig so ist. Das sind ja auch Partner von uns mit drin, die wir schon vorher kannten. In der Richtung arbeiten wir eben wirklich konsequenter dran, eben den textilen Kreislauf zu schließen, aber auch so Prozesse zu generieren, wie etwa so eine Rücknahme von Textilien, die ja bei uns anfallen. Das Ziel ist einfach klar. Das große Ziel von uns allen ist, dass die Textilien ein wertvoller Bestandteil irgendwann mal eines geschlossenen Wertschöpfungskreislaufs sein sollen. Also im Sinne von einer wirklich konsequenten Kreislaufwirtschaft. Ja.
Aber da sieht man halt auch mal wieder, ne, alleine schafft man es halt doch nicht. Man muss wirklich mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten, damit wirklich mehrere Perspektiven, Impulse einfach dazukommen und jeder da so ein bisschen seinen Teil beitragen kann. Ich muss so ein bisschen auf die Uhr tatsächlich gucken. Wir reden jetzt hier auch schon eine Dreiviertelstunde, aber ich habe noch so zwei Sachen, auf die ich gerne noch eingehen würde. Jetzt mal so ein bisschen ab vom Qualität, Produkt und so. Meva ist auch tatsächlich so schon für sein soziales Engagement des Öfteren ausgezeichnet worden. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was erzählen, ein paar Beispiele nennen, was das betrifft?
Meinst du jetzt intern oder auf welchen
Bezug? Also nicht für das soziale Nachhaltigkeitsengagement allgemein, ja. Ne?
Ja, also was man echt sagen kann, ist, dass wir haben dadurch, dass wir ja europaweit tätig sind, tausende von Mitarbeitern haben in wirklich vielen verschiedenen Ländern, dass wir eine sehr gute Unternehmenskultur haben, dass hier Menschen wirklich zählen, dass es einfach wirklich so ist, dass wir Nationalitäten miteinander verbinden und uns durch die Vielfalt eben auch durchaus von innen stärken können. Also da sind jetzt wieder die Werte, die gelten an allen Standorten in Deutschland, aber auch an unseren internationalen Standorten. Menschen sind halt bei Meva keine Nummer, sondern ja, Persönlichkeiten. Tatsächlich alle mit eigenen Stärken, eigenen Schwächen, eigenen Zielen, eigenen Geschichten. Und das wird gut gefördert und gefordert.
Jana, hast du da noch was zu ergänzen? Oder?
Na, letzten Endes ist zum Beispiel auch das Thema Aus- und Weiterbildung an der Stelle zu erwähnen. Es ist eine ganz wichtige Rolle. Wir haben immer viele Ausbildungsstellen zu besetzen, haben auch zum Beispiel viele duale Studiengänge und man muss auch dazu sagen, dass viele auch dann gerne bleiben und wir haben insgesamt eigentlich, wenn man das so im deutschlandweiten Schnitt betrachtet, eine überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit. Das heißt also, irgendwas scheint Meva als Arbeitgeber richtig zu machen, dass die Menschen gar nicht die Fühler ausstrecken. Also der Job kann ja nur gerne ausgeübt werden, wenn ich tatsächlich, also es gibt viele Beispiele, die sind über 30 Jahre schon.
Ja, das ist toll. Aber ich meine, ihr beide seid ja auch schon richtig lange da, also 9 und 11 Jahre. Also das ist auch schon nicht so schlecht. Und ja, Aus- und Weiterbildungsprogramme, das ist ja auch super wichtig, weil Fachkräftemangel haben wir definitiv. Also der Bedarf ist ja dann, oder es wird dann ja auch angenommen anscheinend, ne? Also damit ihr da auch investieren könnt und umso besser, wenn die Leute noch wirklich in dem Unternehmen bleiben und nicht nur die Ausbildung dann bei euch machen und dann sich doch wieder woanders hin orientieren. Das, denke ich, ist auch super, super hilfreich. Und jetzt würde ich aber gerne zum Schluss auch nochmal über andere Projekte sprechen. Ihr hattet vorhin noch ein Projekt erwähnt, Diana, oder war das The Key? Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich noch mehr Projekte in der Schublade, die noch ganz interessant wären für die ZuhörerInnen. Habt ihr da mal ein Beispiel?
Ja, also was die Nicole und mich ja vor Jahren überhaupt erst so zum engen Zusammenarbeiten gebracht hat, war wirklich diese Suche nach Zusatzfunktionen in den Textilien. Damit beschäftigen wir uns durchaus immer noch. Da geht es zum Beispiel um eine aktive Beleuchtung, um Wärmen, um Kühlen. Und auch hier muss man natürlich sagen, ja, auf dem Reißbrett sieht das alles immer erstmal sehr einfach aus. Aber ich habe erwähnt, dass wir natürlich Industriewaschprozesse haben und die auch dort haben müssen, weil das auch Kleidung ist, die quasi jeder in jeder Branche tragen soll. Das heißt, die Herausforderung, das Ganze waschbar zu machen, ist natürlich etwas schwierig, weil wir bringen Elektronik und Textil und elektronische, ich nenne es einfach mal Bauteile, die nicht textiler Art sind, rein und haben die hohe Anforderung, dass es trotzdem noch angenehm zu tragen sein soll und nicht einfach nur die Funktion da im Vordergrund steht. Das macht es herausfordernd und das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also auch die, sag ich mal, die Regulierung dann dafür auch, das ist dann ja auch wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn du nur in Anführungsstrichen ein Textil hast, ohne jetzt ein elektronischen Zusatz. Da muss ja auch dann wieder ganz was anderes berücksichtigt werden, denke ich mal.
Ja, da kommt natürlich auch gleich wieder der Nachhaltigkeitsaspekt mit rein. Wir denken von vornherein natürlich in Reparierfähigkeit und damit eben auch in der späteren Wiedertrennbarkeit von Textil und Elektronik. Ja, das ist von Anfang an bei uns natürlich in den Projekten immer mitgedacht. Ja. Und du willst natürlich auch nicht mit einer, ich sag mal, mit einer Jacke draußen herumlaufen, bei der es eben nicht ins Textil integriert ist, sondern wo, sagen wir mal, unten irgendwie ein Kabel raushängt. Das ist in der heutigen Zeit jetzt auch nicht ganz angemessen. Also insofern, ja, da steckt wirklich viel Musik drin in dem Projekt oder in diesen Projekten. Viel Arbeit, ja. Aber auch ein ganz spannendes Thema.
Ja, absolut. Und es kann ja auch wirklich helfen, ne? Also es ist ja nicht nur einfach, weil ihr denkt so, ach Mensch, dann machen wir jetzt mal hier ein Lämpchen dran, damit es hübscher aussieht. Es hat ja dann auch wirklich einen Sinn und Zweck einfach für denjenigen, der es dann trägt. Genau, das wäre es tatsächlich so von meiner Seite aus. Habt ihr jetzt noch etwas für die ZuhörerInnen, wo ihr sagt, ah, dazu konnte ich mich jetzt noch gar nicht äußern, das hat Sabine jetzt noch nicht gefragt, da würde ich jetzt noch mal gerne was zu beitragen, dann habt ihr jetzt gerne noch mal die Möglichkeit dazu. Jana?
Nee, ich glaube, du hast deine Fragen ziemlich vollumfänglich gestellt. Ich denke, das Bild, was wir den ganzen Tag so machen, ist rund geworden und ich hoffe, man hat auch ein bisschen die Leidenschaft bei uns beiden herausgehört,
absolut,
dass wir uns also gerne mit diesen Themen beschäftigen.
Ja. Das auf jeden Fall. Also da kriegt man, glaube ich, Lust auf mehr. Nicole, hast du sonst noch was zu ergänzen, wo du sagst, ah, das würde ich noch ganz gerne nochmal beitragen?
Nö, also wie die Diana schon sagte, es ist eigentlich wirklich alles rund geworden. Ich glaube, man kann sehr gut jetzt nachvollziehen, was tatsächlich so das Tagesgeschäft ist und was darüber hinausgeht, gerade in der textilen Dienstleistung. Vielleicht noch ein bisschen am Schluss die Kurve zu dem Positiven hin. Natürlich haben wir unheimlich viel damit daran zu arbeiten, Produkte kreislauffähig zu machen und Kreisläufe zu schaffen. Aber es gibt unheimlich viele, die daran arbeiten und es gibt sehr, sehr viele Ideen, die sich jetzt so langsam nach und nach von einem, ja, Labormaßstab hin in die richtige Richtung entwickeln. Das heißt also, es bleibt alles positiv.
Das ist ein ganz, ganz toller Schlusssatz, Nicole. Und es ist auch so vielseitig, was ihr so beschrieben habt. Ne? Man hat ja manchmal, also wenn man sich so mit jungen Studierenden so ein bisschen so unterhält Richtung, wenn die so ins Design gehen, hat, glaube ich, Arbeitsbekleidung manchmal immer noch so einen Touch, wo die sagen, ach, finden wir jetzt nicht spannend genug. Aber ich finde, ihr habt das so toll beschrieben, dass es so mega vielseitig und so interessant ist, mit so unterschiedlichen Projekten. Also da würde ich auch gerne mal ein Fürwort sprechen, dass man durchaus auch mal die Richtung nicht in, sag ich mal, konventionelle Mode einschlägt, sondern einfach in die Welt der Arbeitsbekleidung sich richtet. Damit danke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch und ja, wir hören auf jeden Fall voneinander und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Bis dann. Danke, Sabine.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Stillstand ist für MEWA keine Option. Durch aktives Handeln, kontinuierliche Weiterentwicklung und eine stabile Lieferkette bleibt MEWA ein verlässlicher Partner für nachhaltigen Textilservice, heute und in Zukunft. Neugierig geworden? Dann schau doch mal rein, welche Chancen MEWA als Ausbildungsbetrieb bereithält. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bis zur nächsten Folge.